ARD.
My przeżywamy.
Wir erleben seit längerer Zeit in Polen ein Wirtschaftswunder.
Wir haben einen Haushalt des Bauens und der Stärke vorbereitet.
Budowy i siły.
Da macht Polen uns was vor oder zeigt uns jedenfalls, wohin die Reise gehen kann.
In Polen.
Witam in Polen.
Herzlich willkommen, wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure ARD-Polen-Korris.
Und das hier ist der Podcast, der euch auf dem Laufenden hält, was in diesem Land seit dem Regierungswechsel im letzten Jahr passiert. Politisch, gesellschaftlich und natürlich kulinarisch.
Die Sommerpause, die ist jetzt wirklich vorbei. Der Sejm, das Parlament, arbeitet seit dieser Woche wieder und auch alle anderen Regierungsmitglieder sind aus dem Sommerurlaub zurück in Warschau eingetrudelt.
Zum Einstieg hat Premierminister Donald Tusk den Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr vorgestellt und im gleichen Atemzug ein rekordverdächtiges Wirtschaftswachstum auch fürs kommende Jahr prognostiziert.
Deshalb schauen wir uns in dieser Folge Polens Wirtschaft mal genauer an. Da könnte es für einige von euch möglicherweise die ein oder andere Überraschung geben.
Zum Beispiel, dass Polen für Deutschlands Wirtschaft, wenn es um Absatzmärkte geht, mittlerweile wichtiger geworden ist als China.
Oder, dass Polens Wirtschaft im letzten Quartal so stark gewachsen ist wie in keinem anderen EU-Land.
Außerdem sprechen wir über einen Preis, den Donald Tusk bekommen soll und den er möglicherweise gar nicht haben will, was wiederum zu Verstimmungen zwischen Deutschland und Polen führen könnte.
Alle Folgen von In Polen könnt ihr in der ARD-Audiothek nachhören oder auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen.
Abonniert uns gern, liked uns, empfehlt uns weiter, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und jetzt ab ins Wirtschaftswunderland Polen.
Kapitel 28. Polens Wirtschaftswachstum.
Prost, mal wieder. Oh Gott, wir stoßen ganz schön oft an, aber es ist ja kein Alkohol.
Es ist immer alkoholfrei.
Mhm.
Gibt Brause heute.
On Lemon.
Eine Brause mit Geschichte, die hieß nämlich mal anders.
John Lemon.
John Lemon. Sie hieß nie John Lennon?
Nein, aber es war trotzdem ein Problem.
Weil nämlich Yoko Ono offenbar 2017 dagegen geklagt hat, dass diese Brause die Namensrechte des Verstorbenen nicht berücksichtigen.
Genau, also John Lennon, John Lemon, naja gut, okay.
Wobei
sie hat recht bekommen. Ja, gut, jetzt heißt es halt On Lemon.
Aber du hast ja gerade nochmal nachgelesen, es gab ja sogar einen John Lemon.
Es gab einen John Lemon, das ist irgendein Abgeordneter im britischen Parlament im 18. Jahrhundert.
Okay, der ist vielleicht so weit, so lange schon tot, dass sich da keiner mehr beschwert.
Da hat sich niemand gemeldet. Also eine polnische Brause jedenfalls, schmeckt gut. Und wir sitzen passenderweise in einer Bar.
Kann man sagen, im Finanzzentrum von Warschau.
Genau, das ist ein
Es hat so viele Ebenen heute.
Das Gebäude. Ich weiß gar nicht, wann es erbaut wurde.
1952.
1952. So ein typisches sozialistisches Gebäude.
Finster. Ja, typisch finde ich das gar nicht. Also es ist schon so ein Bürogebäude, aber das soll was aussagen. So ein großer Innenhof hier mit Springbrunnen drin. Es gibt quasi wie so vier Säulen in den Durchgängen und in den Säulen jeweils sind Bars und in einer der Säule mit einer der Bar sind wir.
Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt so gut vorstellen kann.
Großes Haus.
Also bis zur Wende saß da drin tatsächlich das Zentralkomitee der Arbeiterpartei der Polnischen, also quasi das SED-Pendant hier in Polen.
Hier war Epizentrum der Macht.
Mhm, genau, und die waren aber ganz schnell weg und nach der Wende... Das war dann...
War ein bisschen bitter für dich.
Genau, da zog dann quasi der Kapitalismus pur ein, nämlich zuerst die Börse.
Genau, 1991 die Börse und kurz danach ein Ferrari-Autohaus im Erdgeschoss.
Das ist allerdings nicht mehr da. Ja, das musste dann irgendwann auch raus.
Nee, die Börse ist auch umgezogen, die ist jetzt hier ein paar Häuser weiter.
Aber nichtsdestotrotz ist das hier noch so ein Finanzzentrum. Ich glaube, ziemlich viele Banken sitzen hier und irgendwelche Finanzberatungen und sowas. Also es ist ein Gebäude, was ziemlich spannend ist, was cool ist. Ich glaube, abends kann man ganz gut feiern hier. Wir sitzen in der Bar, die heißt New Ones. Und die geben auch, glaube ich, so ein Magazin raus, Popkultur, gesellschaftliche Themen.
Ja, auf dem Weg zum Klo im Keller kommen wir an einem Radiostudio vorbei. Ja, genau. Die machen hier auch Sendung.
Aber das haben wir irgendwie nicht bekommen. Wir sitzen jetzt hier oben auf der Empore, aber ist auch gut.
Das brauchen wir nicht. Wir bringen unser eigenes Studio mit. Und es gibt nicht nur Brause. Ich habe mir noch einen Kaffee besorgt, einen Espresso.
Ist noch nicht ganz fit wieder.
Nee, ich verarbeite tatsächlich noch ein bisschen die Radiopreisnacht.
Ja, die war bei dir auch wesentlich länger als bei mir. Ich musste am nächsten Morgen leider wieder früh auf.
Wir haben viel Spaß
gehabt. Ja, jetzt sag es halt. Wir haben nicht gewonnen.
Oh.
Verdammt. Wir haben nicht gewonnen, ja.
Falls ihr es nicht gesehen habt, wir gehen natürlich eigentlich davon aus, dass ihr das alle im Livestream verfolgt habt. Es war so eine richtige gute Laune-Party in Hamburg, in so einem großen Theatersaal. Ich fand das schon alles sehr aufregend. Also ich habe sowas auch noch nicht erlebt. Ich war
auch nicht
regelmäßig für irgendwelche Preise nominiert. Ja. Und so dieses Gala-Ding. Und
Martin sah auch sehr nett aus. Er hatte ein lila Hemd und hat sich extra einen neuen Anzug gekauft. So.
Und ich habe meine Sapir-Kanka-Socken angehabt.
Genau.
Unser Nachteil war ein bisschen, dass wir relativ früh dran waren. So nach so
mit unserer Kategorie, meinst
genau.
Ja. Da war dann die Luft raus.
So ein bisschen nach so einer guten Dreiviertelstunde. Ne?
Und man muss dazu sagen, es dauerte, glaube ich, 2 Dreiviertelstunden.
Ja, ja. Und das danach war immer noch interessant. Aber wurde auch ein bisschen anstrengender.
Wirklich. Also mir hat irgendwann wirklich, ich wusste nicht mehr ganz so, wie ich sitzen sollte.
Wir gratulieren aber trotzdem ganz herzlich.
Natürlich.
Paula sucht Paula. Haben wir vorletztes Mal schon empfohlen.
Haben wir ja auch gemacht vor Ort. Ist ja jetzt nicht so, dass ich da jetzt schmollend durch den Abend gelaufen wäre.
es war trotzdem ein Abend voller Highlights. An eines möchte ich kurz erinnern. Yeah.
Ja.
Hyper, hyper.
Und Martin ist aufgesprungen in dem Moment, als es losging. Aufgesprungen von seinem Sitz. Es hat ihn nichts mehr gehalten.
Ich fand es war sehr, sehr schlau, einfach Scooter ganz ans Ende dieser Veranstaltung zu setzen. Weil danach hat niemand mehr irgendwas ernst genommen.
Hier nochmal ein bisschen den Beat. So. Ich hoffe nicht, dass jetzt schon ganz viele Leute ausgeschaltet haben, diesen Podcast. Also, nicht gewonnen, aber es gibt eine neue Chance, ne?
Ja.
Wir sind nochmal nominiert.
Diesmal nicht für den Deutschen Radiopreis, sondern, wie wir heute erfahren haben, heute ist Dienstag übrigens, für den Deutsch-Polnischen Medienpreis, den Tadeusz Mazowiecki-Preis.
Genau. Verleihung ist dann irgendwann im Dezember. Wissen die auch noch nicht so genau.
Ich war den selbst noch nicht so richtig.
Ja, aber wir freuen uns total. Nochmal ein neuer Versuch. Vielleicht wird es ja diesmal was.
Da wir schon bei Medienpreisen sind,
ja.
Das bringt uns jetzt hier direkt zurück nach Polen. Es soll nämlich ein wichtiger Medienpreis verliehen werden.
Genau. Donald Tusk soll den bekommen, und zwar den M100 Medienpreis oder den M100 Media Award. Und das ist...
Ich habe nochmal nachgelesen. Die heißen M100 Sanssouci Colloquium.
Ja.
Das finde ich, klingt eher nach so einer Wissenschaftsveranstaltung.
Ich finde das auch interessant, weil das ist ja ein Medientreffen. Also wir müssten es eigentlich irgendwie kennen. Also ein internationales Medientreffen, was seit 2005 stattfindet und was echt hochkarätig besetzt ist und vor allem auch Hochkarätern jedes Jahr so einen Preis gibt. Und auch die Laudatoren sind jedes Mal Hochkaräter, ne?
Deswegen kennen wir das, glaube ich, nicht so im
Detail. Ach so, weil's einfach wir sind einfach keine Hochkaräter.
Weil es einfach nicht unsere Kragenweite ist. Also vor 2 Jahren ging der Preis an das ukrainische Volk.
Also auf jeden Fall, Laudatoren sind gerne auch mal Angela Merkel gewesen oder Frank-Walter Steinmeier oder, ja.
Oder Olaf Scholz sollte es dieses Mal sein für den Preisträger Donald Tusk, bis Folgendes geschehen ist.
Ja, die Veranstalter dieses Medienpreises haben heute verkündet, dass Donald Tusk nicht anreisen wird. Es gäbe Terminschwierigkeiten.
Sie schreiben, ich kann ja mal zitieren.
Ja.
Zu unserem großen Bedauern musste Bundeskanzler Olaf Scholz seine Teilnahme am M100 Media Award aus Termingründen leider absagen.
Olaf Scholz natürlich auch.
Klar. Auch Premierminister Donald Tusk kann aufgrund wichtiger Verpflichtungen im Land nicht teilnehmen.
Großes Erstaunen. Wobei ich mich auch vorher schon gefragt habe, ob er denn wirklich anreisen wird, Donald Tusk. Also, ne, wir haben das ja auch in einer der letzten Folgen schon erwähnt. Zum Jahrestag des Kriegsbeginns, also des Überfalls Deutschlands auf Polen, da ist ja auch niemand von der deutschen Bundesregierung hier angereist, was wir irgendwie schon ein bisschen merkwürdig fanden.
Überraschend, ja. Es gab direkt Haue für Donald Tusk von der Peace. Auch nicht so überraschend, aber dass die Deutschen ihrem Lieblingsgegner, den sie ja als deutschen Agenten permanent bezeichnen, einen Preis verleihen. Also es gab einen gewissen innenpolitischen Druck auch.
Mhm.
So habe ich das zumindest wahrgenommen.
Es gibt diese 2 Ebenen. Einmal die innenpolitische, also was sagt die Peace, die Opposition sozusagen dazu. Und dann diese irgendwie wabernde, diese komische Stimmung gerade zwischen Deutschland und Polen. Ne? Zwischen der deutschen und der polnischen Regierung, die sich einmal am 1. September möglicherweise gezeigt hat. Und der Hintergrund könnte sein, die Recherchen von unseren Kollegen von Kontraste, von dem RBB, ARD-Magazin, Zeit, ich weiß gar nicht, wer noch dran beteiligt, Süddeutsche Zeitung, die zum Thema Nord Stream 2 recherchiert haben und wer da jetzt nun eigentlich dahinter steckt.
Genau, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, es gab einen europäischen Haftbefehl des deutschen Generalbundesanwalts gegen einen ukrainischen Taucher, der hier in der Nähe von Warschau gelebt hat. Und dieser Haftbefehl ist an die polnische Staatsanwaltschaft überstellt worden. Die sagen, hey, wir haben versucht, das auszuführen. Wir haben versucht, den festzunehmen, aber da war er schon weg.
Also der war auf jeden Fall weg. In Deutschland war man dann nicht sehr begeistert darüber. Kurze Zeit später äußerte sich der ehemalige BND-Chef in einem Interview und hat relativ schwere Vorwürfe gegen die polnische Regierung erhoben, indem er sagte, möglicherweise wurde dieser Verdächtige vorgewarnt. Möglicherweise gab es in Sachen Anschlag auf die Nord Stream 2 Pipeline sogar eine Absprache zwischen...
Er hat gesagt, ganz klar.
Ganz klar.
Also er hat keine Beweise dafür oder hat sie zumindest nicht vorgelegt, aber er sagt, es gab ganz klar eine Absprache zwischen Andrzej Duda, dem polnischen Präsidenten, und Wolodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten. Und das ist natürlich eine Hausnummer, wenn man sowas behauptet. Dann hat sich Donald Tusk gemeldet am 17. August bei Twitter, also X, nachdem es eine Weile still war und alle sich gefragt haben, warum sagt er jetzt eigentlich nichts? Und er schreibt an alle Initiatoren und Förderer von Nord Stream 1 und 2, das Einzige, was sie heute tun sollten, ist sich entschuldigen und still sein.
Boah.
Wenn man sich das so privat erzählt, ist das ja schon eine ziemliche Klatsche. Wenn das auf dem, also im Rahmen von diplomatischem Austausch stattfindet und der Premierminister eines Landes, sehr unverblümt den Deutschen, mitteilt, sie möchten jetzt bitte einmal die Klappe halten bei dem Thema. Also ich war überrascht, dass er das so ausgeteilt hat.
Zumal das ja auch keine Kurzschlussreaktion war, sondern er sich ja ein paar Tage Zeit gelassen hat und dementsprechend auch eine Möglichkeit hatte, sich eine angemessene Reaktion zu überlegen. Und die war dann aus seiner Sicht angemessen. Also schon heftig.
Vor dem Hintergrund war also die Frage, ob er jetzt nach Potsdam reisen würde zu diesem M100 Media Award, die stand eh im Raum. Vorhin kam die Absage.
Jetzt haben wir auch gerade gehört, der US-Außenminister Anthony Blinken kommt zu Besuch am Donnerstag hier nach Warschau. Finde ich, ist schon ein Grund, so eine Preisverleihung jetzt erstmal zur Seite zu schieben und immerhin den Justizminister hinzuschicken, also Adam Bodnar.
Und während wir hier sitzen und aufnehmen gerade, kam noch eine Meldung. Donald Tusk hat sich geäußert zu dem deutschen Plan, die Grenzen stärker zu kontrollieren und gegebenenfalls auch Geflüchtete, die nach Deutschland wollen, schon an der Grenze abzuweisen. Also Richtung Polen auch zurückzuschicken.
Wir stehen heute vor einer Entscheidung Deutschlands. Darüber berichten schon die Medien, über Verschärfung der Kontrollen an allen Grenzen mit den Nachbarn Deutschlands, darunter auch Polen. De facto ist das eine Einstellung von Schengen und zwar in einem großen Ausmaß. In Reaktion auf Fehler der deutschen Politik und nicht der polnischen von vor vielen Jahren.
Das also mal als ganz kurzes Stimmungsbarometer, ja, wie es so aussieht zwischen Deutschland und Polen gerade. Gerade wieder, muss man ja leider sagen. Es ist nicht so, dass mit dem Regierungswechsel die deutsch-polnischen Beziehungen von heute auf morgen wieder eitel Sonnenschein sind, sondern es knirscht schon immer noch. So, das war das Aktuelle. Das mussten wir jetzt mal fix besprechen. Aber eigentlich soll es ja heute um die Wirtschaft gehen, die polnische.
Denn Donald Tusk, der hat ja hier direkt nach der Sommerpause zusammen mit Finanzminister Andrzej Domański seine Pläne für den Haushalt für 2025 angekündigt. Und das war schon beeindruckend, denn er hat damit sehr viel Selbstbewusstsein ein ordentlich dickes Paket angekündigt. Die Inflation ist unter Kontrolle. Ein Rekordwirtschaftswachstum seit Jahren, die reale Erhöhung des Mindestlohns und der Beginn von Schlüsselinvestitionen in der Energie- und Bahninfrastruktur. Neben diesem großen Aufwand, der uns erwartet und vor dem es kein Zurück gibt, werden die Verteidigungsausgaben erhöht. Wir haben einen Haushalt des Bauens und der Stärke vorbereitet.
Budget, Budowy i Siły.
Richtig, richtig groß. Ne? Also da wird auch mit richtig großen Zahlen hantiert. Verteidigung hat er jetzt schon angesprochen. Das ist auch einer der größten Brocken in diesem Haushalt. Mit 186,7, glaube ich, Milliarden Zloty ist das noch mal mehr als im Jahr davor. Das lässt sich ganz gut messen oder vergleichen, wenn man sieht, dass Polen damit bei den Verteidigungsausgaben auf 4,7% des Bruttoinlandsproduktes geht. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. 2% ist ja eigentlich das NATO-Ziel. Deutschland hat nach wie vor liebe Mühe, das überhaupt zu erreichen. Polen war vorher schon mit Abstand das Land, was im Verhältnis zur eigenen Wirtschaftsleistung am meisten investiert hat innerhalb der NATO. Und mit 4,7% rennen die jetzt förmlich weg.
Eine richtige Überraschung war auch noch, dass der Kirchenfonds, der ja auch im Wahlkampf bei Donald Tusk immer so angekündigt, es war angekündigt, der sollte eigentlich aufgelöst werden und war auch so bis Ende des Jahres geplant. Aber auf der Website des Finanzministeriums lesen wir jetzt, dass laut Entwurf dieses Haushaltsgesetzes sich die Ausgaben noch mal erhöhen, also ungefähr um 7%. Also da wird sogar noch Geld reingesteckt.
275 Milliarden Zloty. Das fand ich wirklich überraschend.
Ich verstehe es auch nicht.
Weil Donald Tusk hat ja Wahlkampf damit gemacht, dass er sagte, wir stecken da nicht mehr so viel Geld rein, gerade in die katholische Kirche hier in Polen. Zum Hintergrund, es gibt hier ja dieses Kirchensteuersystem nicht. Das sind Gelder, die entweder Menschen direkt an die Kirche geben oder eben staatliche Gelder, wovon sich die Kirchen, aber eben vor allem die katholische Kirche finanziert. Auch da gab es, wie an vielen anderen Stellen, siehe Abtreibungsrecht, die Formulierung Revolucja nie będzie. Also es wird keine Revolution geben. Es geht dann doch nicht so schnell und so radikal wie angekündigt. Aber dass sie das jetzt um 7% erhöhen, das Kirchenbudget, das war eine Überraschung.
Grundsätzlich muss man sagen, dass dieser Haushalt sich vor allem dadurch charakterisiert, dass einfach sehr viel Geld ausgegeben wird. Also da ist keine Rede von Sparen und hier ist noch eine Lücke und wie stopfen wir die, was wir so die ganzen Diskussionen, die man gerade aus Deutschland kennt, sondern da geht es einfach, da wird rausgehauen.
Richtig viel Asche im Umlauf.
Genau. Und das ist sozusagen das ist der Ansatz. Wir als Staat investieren, also öffentliche Gelder werden in die Wirtschaft gepumpt. Und dementsprechend soll das die Wirtschaft dann auch wachsen. Das hat auch Finanzminister Andrzej Domański dann nochmal ganz gut zusammengefasst.
Der Haushalt für 2025 entsteht unter Bedingungen einer sich deutlich beschleunigenden polnischen Wirtschaft. Nach dem Nullwachstum, das wir von unseren Vorgängern 2023 geerbt haben, erwarten wir, dass in diesem Jahr die polnische Wirtschaft um 3,1% wachsen wird. Im Jahr 2025 erwarten wir eine weitere Beschleunigung auf bis zu 3,9%.
Wow.
Das ist richtig stabil.
Das ist wirklich Rekord. Und das ist ja die Prognose jetzt für 2025. Aber auch wenn man auf die aktuellen Zahlen guckt, kann Polen ein Wahnsinnswachstum vorweisen.
Also erstes Quartal 2024, Bruttoinlandsprodukt in Polen gewachsen um 1,5%, während das EU-weit um 0,3% gewachsen ist. Also Polen hat das beste Ergebnis innerhalb der Europäischen Union. Nur mal zum Vergleich. In Deutschland hat das IFO-Institut die Prognose für die deutsche Volkswirtschaft für kommendes Jahr gerade zurückgenommen. Wir sind von 0,4% Wachstum ausgegangen und gehen jetzt eher von einer Stagnation aus.
Ja, es gibt also je nach Institut gehen die sogar von einer Rezession, also so, auch wenn es nur 0,1% sind. Ne?
Jetzt muss man dazu ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass Polen tatsächlich im Grunde bis zur Corona-Pandemie 10 Jahre Maximalwachstum hatte. Das war zum Teil zweistellig. Dann ist das natürlich hart abgebremst worden durch die Corona-Pandemie. Dann die Energiekrise im Kontext des Ukraine-Krieges. Das hat man schon auch bis jetzt gemerkt. Aber diese Prognosen für kommendes Jahr, aber auch die Zahlen, die wir jetzt schon sehen, das ist sehr, sehr beeindruckend.
Und der Hauptfaktor ist eben der Konsum. Das ist die wichtigste Kraft. Daher kommt dieses Wachstum vor allem und macht ja auch irgendwie Sinn. Ne? Also in den letzten 2 Jahren wurden die Löhne im öffentlichen Sektor teilweise um 20-30% erhöht, bei den Lehrern zum Beispiel.
Ja. Eines der zentralen Wahlkampfversprechen im öffentlichen Sektor, eine Lohnanpassung, muss man tatsächlich sagen, weil die lange protestiert und gestreikt haben, dass sie mal ein bisschen mehr kriegen müssten, um 30%. Und es soll jetzt noch weiter hochgehen. Die Regierungskoalition hat an sämtlichen Sozialprogrammen festgehalten. Kindergeld, Mindestlohn, zusätzliche Renten. Musste sie auch, sonst hätte sie die Wahl nicht gewonnen. Also da ist einfach viel Geld im Umlauf gerade. Und in dem Moment, in dem die Inflation sich ein bisschen abgeschwächt hat, die liegt jetzt bei 4,5% etwa, immer noch viel. Aber als wir hergezogen sind, Ende 2022, waren wir bei fast 20%. Und das hat auch ausgelöst, dass an vielen Stellen die Gehälter nach oben gegangen sind. Jetzt ist die Inflation ein bisschen runter. Die Preise sind natürlich trotzdem oben, aber Menschen haben jetzt in Relation zu vorher zum Teil mehr Geld in der Hand und das kurbelt den Konsum richtig an.
Und natürlich, die Gelder die jetzt aus der EU fließen. Ich meine, die letzten Jahre, seitdem die EU diese Gelder aufgrund dieses Rechtsstaatsverfahrens gesperrt hat, gab es eben nichts. Jetzt mit einem Schlag 137 Milliarden Euro.
Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Wir haben einen Gast heute. Vorher hören wir nochmal Adam Glapiński. Das ist der Chef der polnischen Nationalbank. Der ist auch schon mal erwähnt worden hier im Podcast. Denn Adam Glapiński gehört eigentlich zum PiS-Lager und ist an sich schon wirklich ein Gegner der jetzigen Regierungskoalition. Also es ist ziemlich deutlich zu beobachten, dass er seine Finanzpolitik vor der Wahl mit der PiS abgestimmt hat und das zum Teil auch wirklich zugunsten der PiS gemacht hat. Nach der Wahl hat es sich umgedreht. Da ist Finanzpolitik eher zu Ungunsten der Regierung gemacht worden, also der neuen Regierung von Donald Tusk. Also die verstehen sich nicht sonderlich gut. Es gab den Versuch, Adam Glapiński vors Staatstribunal zu stellen. Also im Grunde das höchste politische Gericht, das ist so eine Art Sondergericht. Dazu wird es jetzt wahrscheinlich nicht kommen, aber die können sich gar nicht ab. An der Stelle, wo es darum geht, wirtschaftliche Erfolge zu feiern, sind sie dann aber doch einer Meinung. Wir erleben seit längerer Zeit in Polen ein Wirtschaftswunder. Und wir nähern uns in sehr schnellem Tempo an das heutige Niveau von Großbritannien, Frankreich und Deutschland an. Hier ist der Abstand noch größer. Aber innerhalb der nächsten 8 bis 10 Jahre werden wir auf dem Niveau des heutigen Großbritannien sein, was die Kaufkraft des Durchschnittsbürgers angeht. Das Ausmaß dieses Erfolges ist erstaunlich.
Skala tego sukcesu jest niesamowita.
Man muss ja das schon dazu sagen. Ich meine, die PiS hat jetzt schon auch einen gewissen Anteil, gerade bei dem Thema Konsum, also durch die Erhöhung der Sozialausgaben, der Sozialleistungen für die Bürger, konnten die sich auch wieder mehr kaufen. Es ist auch tatsächlich so, dass in der Zeit der PiS der Ungleichheitsindex, der ja auch jährlich von der EU erhoben wird, geringer geworden ist. Also der ist sogar geringer als in Deutschland. Also von diesem Wohlstand hier im Land profitieren viele Schichten, nicht nur die obersten.
Dass das hier in Polen gerade ziemlich fix läuft, das ist natürlich auch in Deutschland nicht unbemerkt geblieben. Und das sehen auch wir, wenn man nur mal so auf die Liste schaut, der sehr großen, sehr bekannten deutschen Unternehmen, die hier in Polen produzieren und ihre Produktion zum Teil massiv ausbauen. Also Bosch ist hier, Otto ist hier, Volkswagen, Miele, Mercedes-Benz,
BASF.
Das sind nur die uns jetzt auf den ersten Blick einfallen.
Aber es sind insgesamt 6.000, also mit den Mittelständern und so. Ne? Aber es sind 6.000 deutsche Unternehmen. Wir versuchen da gerade zu recherchieren und dieses Thema mal ein bisschen hintergründiger anzugehen.
Ich wollte gerade sagen, du hast doch da relativ viele Nachrichten geschrieben.
Ja, genau. Das Problem ist tatsächlich, ich habe entweder gar keine Antwort gekriegt oder eine Absage. Die haben die große Angst tatsächlich, dass das am Ende so rüberkommt, die Schlagzeile, deutsche Unternehmen kehren Deutschland den Rücken. Und dass das dann von irgendwelchen rechten Medien, Parteien, wie auch immer, aufgegriffen wird, um Stimmung zu machen. Und da haben die riesige Angst vor. Also das heißt, es gibt mir einfach niemanden ein Interview. Weil sie sagen, nein, wird immer falsch dargestellt und wir verlegen doch unsere Produktion nicht dahin oder unsere Standorte. Wir eröffnen letztendlich neue Standorte und gehen nach Polen, weil wir, klar, ist es noch immer ein bisschen günstiger, was die Arbeitskosten angeht, aber vor allem finden wir dort die Fachkräfte, die wir brauchen.
Also haben wir nachgefragt. Auf dem Weg hierher in unsere Bar, ins Finanzzentrum von Warschau, haben wir angehalten bei der AHK, bei der Deutschen Außenhandelskammer, und haben uns dort mit Lars Guthall getroffen. Das ist der Chef dort. Hallo, Herr Guthall.
Hallo.
Ja, hallo. Herr Guthall, vielleicht können Sie kurz mal für uns skizzieren, wie es aus deutscher Perspektive um die polnische Wirtschaft steht gerade.
Ja, ein Stück weit kann man Polen fast beneiden, denn die Wachstumszahlen in Polen sind beeindruckend, deutlich besser als in Deutschland im Moment. Und die Stimmung in der Wirtschaft ist auch nach wie vor gut. Wir spüren hier auch in Warschau, dass das Interesse deutscher Unternehmen an Polen ungebrochen hoch ist.
Die große Gewinnerfrage ist ja, woran liegt es? Warum werden in Deutschland die Prognosen runterkorrigiert? Hier wird mit fast 4% Wachstum nächstes Jahr gerechnet. Was ist der große Unterschied?
Es ist halt ein ganz anderer politischer Ansatz, den Donald Tusk mit seiner Regierung gewählt hat. Er macht ja ziemlich unverblümt weiter Schulden. Polen hat ein Defizitverfahren. Trotzdem hat er angekündigt, noch mehr Schulden zu machen, also auf, ich glaube, 67 Milliarden Euro im Jahr 2025 zu kommen an Neuverschuldung. Das ist schon ganz ordentlich. Und es wird vor allem investiert in Militärausgaben, aber natürlich auch in den Sozialstaat. Er hat ja große Versprechen gemacht im Wahlkampf, was Gehälter im öffentlichen Dienst angeht, Lehrer, Beamten. Und das muss er wahrmachen, um die Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen. Das ist der Preis, den er dafür bezahlt. Auf der anderen Seite, höhere Gehälter bedeuten auch mehr Konsum. Und der Konsum ist in Polen traditionell ein großer Wirtschaftstreiber. Und ja, dann haben wir natürlich diese sehr, sehr großen EU-Mittel, die frei geworden sind und die jetzt nach und nach zu Projekten führen. Wir sehen also, dass da eine große Dynamik ist. Und die wird natürlich nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Jahr dazu führen, dass Polen weiter wächst.
Welche Rolle spielen denn da deutsche Unternehmen bei diesem Wirtschaftswachstum? Also warum kommen die eigentlich hierher?
Es gibt in Deutschland zurzeit diese große Sorge, dass der Mittelstand wegläuft. Und das kann ich so nicht bestätigen. Die meisten Unternehmen, die zu uns kommen, planen eigentlich ein zweites Standbein. Also das geht nicht auf Kosten der Investitionen oder der Arbeitsplätze in Deutschland, sondern es geht eher darum, Unternehmen noch weiter zu stabilisieren oder die Lieferketten, die vorher in Asien waren, weiter zu diversifizieren. So muss man das vielleicht eher interpretieren. Die deutschen Unternehmen kommen vor allem deshalb, weil sie hier natürlich ein Stück weit kostengünstiger arbeiten können als in Deutschland. Aber das ist nicht das wesentliche Kriterium. Der entscheidende Punkt sind eigentlich die Arbeitskräfte, also Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte. Das ist in Polen ein Faktor, der besser funktioniert als in den meisten anderen mittelosteuropäischen Ländern und ein wesentlicher Vorteil Polens gegenüber den anderen Märkten. Und natürlich haben wir hier ein Land, das eigentlich vor der Haustür liegt. Es macht keinen großen Unterschied, ob ich in Breslau oder in München produziere. Ich kann den deutschen Markt bedienen, bekomme aber vielleicht etwas attraktivere Rahmenbedingungen, als ich die an manchen deutschen Standorten hätte. Die Investitionen in die Infrastruktur, auch in die digitale Infrastruktur, die machen sich schon bemerkbar. Wir sehen in den Umfragen, dass polnische oder dass für Polen von deutschen Unternehmen inzwischen die Digitalisierung der Verwaltung als drittwichtigster Standortfaktor genannt wird. Also Polen ist da deutlich weiter als die deutsche Verwaltung.
Wenn man Donald Tusk zuhört, nicht nur bei dieser Pressekonferenz zum Haushalt, sondern generell, dann klingt das immer alles sehr optimistisch. Gleichzeitig sind die Prognosen, was die Inflation ja angeht, deutlich riskanter. Also da heißt es ja schon, dass die wiederkommen könnte oder wieder ansteigen könnte. Sie ist ja nicht weg. Wenn Sie jetzt mal aufs nächste Jahr schauen, was glauben Sie, wo geht's hin? Wird es so ein polnisches Wirtschaftswunder?
Ich hoffe, dass es ein Wirtschaftswunder gibt. Die Inflation, ich habe jetzt so 5% Prognose im Kopf, die macht uns natürlich weiter zu schaffen. Die Kostensteigerungen sieht man überall, spürt man überall. Aber wenn das Wachstum in der Form käme, wie es jetzt prognostiziert ist, dann würde ich sagen, hat Polen immer noch die Nase vorn in Europa. Und mit Sicherheit wird es da auch die ein oder andere Hürde noch geben, die man nehmen muss. Aber Polen hat zumindest ein Ziel. Es gibt Bereiche, wo ganz klar ist, dass Polen dort stark sein möchte. Und das sind, jetzt mal abgesehen von dem Verteidigungsbereich, sind das dann schon einige absolute Zukunftsfelder. Denken wir mal an IT-Dienstleistungen, an Elektromobilität, Batterieproduktion. Da ist Polen Nummer 1 in Europa und es wird weiter investiert. Ich denke, das sind Felder, wo ich denken würde, ja, schon, Da macht Polen uns was vor oder zeigt uns jedenfalls, wohin die Reise gehen kann. Und das kann schon in Sachen Wirtschaftswunder, polnisches Wirtschaftswunder, dann auch für die nächsten Jahre noch weiterwirken.
Also, wir nehmen mit. Warum kommen die deutschen Unternehmen nach Polen? Arbeitskosten sind immer noch ein bisschen günstiger. Es gibt die Fachkräfte, die es in Deutschland so nicht gibt. Und man ist mitten in Europa. Also tatsächlich nochmal die Lage, man kommt von da einfach überall hin. Und es wird hier einfach vom Staat unfassbar viel Geld reingestopft.
Und das bringt uns jetzt nochmal zurück zu den polnischen Finanzen und dem Haushalt. Denn bisher hat man ja das Gefühl, ist Kohle da. Scheint ja nirgendwo an Geld zu mangeln. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen in die Nachrichten der letzten Monate schaut, dann stolpert man da über die Meldung, haben wir auch damals berichtet, dass im Juni, Mitte Juni, die Europäische Kommission ein Defizitverfahren eröffnet hat gegen Polen.
Also auch gegen viele andere europäische Länder, muss man dazu sagen. Das stimmt.
Dieses Defizitverfahren, das kommt, wenn zwei Dinge passieren. Entweder hat ein Mitgliedsland der Europäischen Union eine Verschuldung, eine Gesamtverschuldung, die höher ist als 60% der Wirtschaftsleistung. Oder Das Haushaltsdefizit im laufenden Jahr, also vor allem die Neuverschuldung, übersteigt 3% der Wirtschaftsleistung. Zu dem Zeitpunkt, als das kam, Mitte Juni, hieß es hier in Polen, na, ist kein Problem. Die Gesamtverschuldung liegt weit unter 60%. Das Haushaltsdefizit lag bei 5,1%. Bisschen viele Zahlen heute, es geht nur um die Größenordnung.
Also lag drüber, deutlich.
Es lag drüber, genau, aber da war die Reaktion, das ist nicht schlimm, ist keine Überraschung, das ist kein Schock. Das haben auch alle gesehen, die Peace ein bisschen kritisch betrachtet haben, weil die Peace hat einfach sehr lange sehr viel Geld ausgegeben und diese EU-Mittel waren gesperrt. Und es hieß so, naja, wir müssen halt ein bisschen sparen, aber das ist kein strukturelles Problem. Das hat man sehr deutlich gehört. Wir haben damals einen Interviewton gehabt von Anna Wicha. Die ist von der Arbeitgeberorganisation HR-Forum oder HR-Forum. Und die sagte, na, dieses Defizitsverfahren an sich ist gar nicht so ein Problem. Es ist eher ein PR-Problem für Donald Tusk.
Das Problem ist weniger das Defizitverfahren als die Kommunikation, die damit verbunden ist. In der Zeit der früheren Regierung von Donald Tusk gab es nur eine Botschaft an die Gesellschaft: Geld gibt es nicht und wird es nicht geben. Später hatten wir 8 Jahre lang ein Komfortleben, denn es gab Geld und niemand hat darüber gesprochen, dass es ausgehen könnte. Jetzt kommt die neue Koalition und wieder könnte die Botschaft sein, wir müssen den Gürtel enger schnallen.
Also 8 Jahre Komfortleben, ne? Also die Peace-Regierung mit all ihren Sozialprogrammen. Und die Sorge war eher aus der Perspektive der Regierungskoalition, dass Donald Tusk, der von der Peace auch immer als der große Sparer, also nicht Sparer, als der Neoliberale,
genau,
der den Leuten nichts gibt, dass der dann sofort wieder kommt und sparen möchte. Auch deswegen, vermute ich, hat Donald Tusk jetzt einen Haushalt präsentiert, der eben überhaupt nicht danach aussieht. Also mit dem Ding kann ihm niemand vorwerfen, er würde sparen wollen.
Muss er ja auch nicht. Ich meine, de facto, wenn man daran denkt, 137 Milliarden kommen jetzt aus der EU, kann er natürlich rein. Ich meine, klar,
aber die sind eingepreist in dem Haushalt.
Ja, klar.
Und mit diesem neuen Haushalt, also nochmal Defizitverfahren, wenn 60% Gesamtverschuldung, 60% des Bruttoinlandsproduktes oder das Haushaltsdefizit über 3%. Mit dem neuen Haushalt landen wir vermutlich voraussichtlich bei einer Gesamtverschuldung von 59,8%.
Super gerechnet.
Also Punktlandung.
Ja.
Und 5,5% Haushaltsdefizit. Also das steigt. Eigentlich müsste zumindest nach dem Defizitverfahren müsste gespart werden gleichzeitig. Wir erinnern uns an das Gespräch mit Lars Gutheil. Dass die Regierung gerade so viel ausgibt, scheint der Schlüssel zu Wirtschaftswachstum zu sein.
Also wenn man sich jetzt in Deutschland fragt, warum läuft es da in Polen offensichtlich so viel besser als bei uns, sind einfach zwei völlig unterschiedliche Strategien, die die jeweiligen Regierungen fahren. Hier in Polen wird sehr viel Geld vom Staat reingepumpt in die Wirtschaft, wird investiert auf Schuldenbasis, da werden Schulden aufgenommen, und in Deutschland ist man eben dabei zu sparen und den Haushalt eher zu konsolidieren.
Schuldenbremse.
Genau.
Wirtschaftswunderland Polen. Seit Jahren glänzt das Land mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten. Das hat viele Gründe. Vor allem aber setzt Polens Regierung stark auf öffentliche Investitionen.
Dabei spielen die freigegebenen Milliarden aus Brüssel eine wichtige Rolle. Die könnten Polen in den nächsten Jahren nochmal einen ordentlichen Push geben.
Und den Polinnen und Polen geht es mittlerweile so gut, dass sie mit ihrem Konsum die Wirtschaft im Land ordentlich ankurbeln.
All das macht Polen auch für ausländische Unternehmen attraktiv. Schon lange geht es dabei nicht mehr nur um billige Arbeitskräfte, die auch gar nicht mehr so billig sind. Vor allem das Angebot an gut ausgebildeten und ehrgeizigen Fachkräften lockt Firmen aus allen Branchen ins Land.
Entscheidend dabei ist wohl vor allem eins. Polens Regierung setzt klar auf mehr Staatsverschuldung für mehr öffentliche Investitionen, um so die Wirtschaft anzukurbeln. Und das trotz eines laufenden Defizitverfahrens der EU.
Und auch wenn das Wohlstandsniveau noch deutlich unter dem Deutschlands liegt, in ein paar Jahren, so verspricht es Polens Premier Donald Tusk, werden die Polen reicher sein als die Briten.
Sind wir gespannt. Wir aus Polen sind mit In Polen in 2 Wochen wieder am Start. Bis dahin hört gerne mal in die alten Folgen rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Do usłyszenia.
Tschüssikowski.